Box@TicketSpray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Ja, hallo. Heute geht es um die ISO 27001, die wir bei uns implementiert haben. Und wir, das ist eine Firma, die sich mit individueller Softwareentwicklung beschäftigt. Warum haben wir das gemacht? Naja, ISO 27001 hat was mit Sicherheit zu tun. Sicherheit ist aktuell ein immer größeres Thema, insbesondere im IT-Umfeld. So als Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mal das gute Statista aufgemacht und mal ein bisschen gesucht. Zum Beispiel die polizeilich erfassten Fälle von Cyberkriminalität in Deutschland sind gestiegen von 2700 34.000 Fälle auf 2024 134.000, also ein Faktor 4 in 17 Jahren. Dann habe ich mal geguckt, wie der Gesamtschaden durch Cyberkriminalität ist, in 2023 immerhin 205 Milliarden Euro in Deutschland. Platz 1, 35 Millionen, Image-Schaden durch negative Berichterstattung. Das ist so das Thema Shitstorm. Interessant, aber jetzt vielleicht für uns als Softwareentwicklungsfirma hoffentlich nicht ganz so relevant. Platz 2, auch 35 Milliarden im Jahr 2023, ist das Problem oder ist das, was durch Ausfall, Diebstahl oder Schädigung von IT-Systemen passiert. Und das sollte eigentlich jedem, der sich mit Computersystemen auskennt, so bekannt sein, wenn man da so einen Schädling reinbekommt, der die Platte verschlüsselt und dann kriegt man eine nette E-Mail aus dem Darknet, dass man für viele Bitcoins die Platten wieder zurückbekommt. Das ist schon doof, das möchte man nicht haben. Erstens kostet viel Geld, zweitens weiß man nicht, ob man, wenn man das Geld bezahlt hat, seine Daten wiederbekommt und man weiß auch nicht, was sonst noch mit den Daten alles so passiert ist. Also das möchte man auf keinen Fall. Und dann habe ich nochmal so die Liste weitergeguckt, schon auf Platz 6, 16 Milliarden Euro immerhin Erpressung mit gestohlenen und verschlüsselten Daten. Das ist so dann auch das nächste Problem. Ne? Also wenn da Geheimnisse rauskommen, also wir arbeiten häufig für Kunden und bauen für unsere Kunden IT-Systeme, die wertvoll sind und die insbesondere die Konkurrenz nicht sofort haben darf, dann möchte man nicht, dass diese Daten in falsche Hände kommen. Also wir haben als IT-Firma ein intrinsisches Interesse daran, eine gute, hohe Sicherheit zu haben. Außerdem müssen wir immer wieder neue Kunden finden. Dafür gibt es Ausschreibungen, an denen man teilnehmen kann. Und auch dort ist immer wieder eine Anforderung, dass man halt schon eine ISO 27001 oder BSI Grundschutz hat. Haben uns beides angeschaut und die 27er ist so ein bisschen risikobasiert, lässt sich gefühlt ein bisschen besser anpassen. Deswegen haben wir uns für die entschieden. Und jetzt, um mal so die Einführung langsam zum Ende kommen zu lassen, hier möchten wir jetzt so unsere Erfahrungswerte vorstellen. Und zwar Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, indem wir so ein Informationssicherheitsmanagementsystem, ein ISMS abgekürzt, bei uns eingeführt haben. Und zwar über 2 Jahre, 2022 haben wir angefangen und dieses Jahr 2024 tatsächlich beendet. Und wir waren 22 schon eine Firma, die ein etabliertes Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 9001 hat. Also nach der ISO ist vor der ISO, nach 9001 ist die 27er. Auch da haben wir überlegt, hilft einem das mehr, als ob einem das schadet? Oder sind das so zwei Systeme, die irgendwie nebeneinander sind und Probleme machen? Und dann haben wir noch das Problem, dass wir Individualentwicklung machen. Das heißt, jedes Projekt ist anders und überall haben wir unterschiedliche Sicherheitsanforderungen. Das müssen wir auch alles noch unter Kontrolle bringen. So, wir, das sind hier heute hier im Podcast erstmal ich, Thorsten Fink, Geschäftsführer der Aquinet Tech Spree und meinen beiden Kollegen Jan und Andrea. Jana?
Hallo. Ja, ich bin auch gespannt, wo es so hinauslaufen wird in dem Gespräch und was wir so für Aspekte uns anschauen werden im Thema Informationssicherheit. Ich bin Jana Metz, seit 4, 5 Jahren bei der Aquinet, Hintergrund Wirtschaftsinformatik und bin jetzt, glaube ich, so seit 3, 4 Jahren auch Qualitätsmanagementbeauftragte, habe das 9001er Managementsystem mit aufgebaut, habe aber auch parallel ein paar Softwareprojekte mit begleitet im Management und jetzt auch im letzten Jahr die Weiterentwicklung in Richtung Informationssicherheit und 27001.
Ja, Andreas Geisler, ich bin der offizielle Informationssicherheitsbeauftragte der ISB. Bin dabei auch noch in der Administration tätig, komme auch aus der Wirtschaftsinformatik, bin seit 2020 bei der TechEd Spree, ja, und habe dann auch das ISMS im Aufbau mit begleitet hier.
Jo, vielleicht mal zum Reinkommen. Also ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem, ist ja irgendwie das, was man baut, was man zertifizieren lässt und womit man dann die ISO 27001 umsetzt. Einfach mal so die Frage in die Runde, was ist denn so ein ISMS im Kern? Wer möchte den Ball fangen?
Also ich würde mal starten. Ich würde sagen, also vielleicht lassen wir das System erstmal weg und sagen, Informationssicherheitsmanagement ist erstmal ein systematischer Ansatz, um Informationsdaten oder also insbesondere sensible Informationen zu verwalten. Natürlich mit dem Aspekt oder ja, mit dem Fokus auf Sicherheit und dass man sie so in der Art verwaltet, dass man für Sicherheit sorgt, dass die Informationen sicher gespeichert werden, mit ihnen sicher umgegangen wird und sie geschützt werden. Wenn man es jetzt erweitert um System und im Kontext von einem Unternehmen bringt, dann bedeutet es, dass man sozusagen ein strukturiertes Rahmenwerk bildet und entwickelt, was Richtlinien beinhaltet, was Kontrollen beinhaltet, was Prozesse beinhaltet, die genau das unterstützen. Also zum Beispiel ein Risikomanagement-Prozess aufsetzt, um zu schauen, wo vielleicht Sicherheitsrisiken im Doing oder im Unternehmen eben auftreten und wie man die verhindern kann, wie man sie minimieren kann, wie man mit Vorfällen, mit Sicherheitsvorfällen umgeht, weil man kann zwar risikominimierende Maßnahmen sich noch und nöcher ausdenken, aber es kann trotzdem immer mal wieder zu Vorfällen kommen und da sollte man auch einen Umgang für mit haben, was man, ja, wie man dann reagiert.
Ich würde aber ganz gerne noch ergänzen, dass es nicht nur sensible Informationen sind, die man dort betrachtet, sondern dass man alle Informationen betrachtet, weil Informationen auch Assets sind. Also eigentlich betrachtet man die kompletten Vermögenswerte, die man so in einer Firma hat. Und Informationen sind eben ein sehr großer Teil, das sind vielen Leuten gar nicht so bewusst. Aber gerade in unserer Branche, in der IT, sind Informationen quasi eigentlich das A und O, was wir auch in der Individualentwicklung machen. Wir haben ja ganz viele Gedanken und Informationen und Wissen im Kopf, was wir dann auch in Code mit umwandeln, was wir dann in Projektbasis dann quasi dem Kunden noch mit zur Verfügung stellen oder den auch in der Produktentwicklung. Und eigentlich ist das so unser Kerngeschäft, Informationen. Das ISMS hilft dabei dann, das Ganze eben auch zu klassifizieren und entsprechend einzuordnen. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Man hat Informationen, die sind vielleicht nicht ganz so sensibel, aber man hat eben auch welche, die eben hochkritisch sind. Und wie Thorsten auch schon gesagt hat, die ISO 27001 ist eben risikobasiert. Und das eigentlich Interessante ist, dass man sich alle Aspekte im Unternehmen mal anguckt und das Ganze eben bewertet.
Klingt schon alles ganz groß. Ich glaube, auf der ganz hohen Flugebene würde ich noch ein bisschen ergänzen, dass Managementsystem für mich auch noch wichtig ist, dass man versucht, Prozesse zu finden, die für das Unternehmen passen, also wie das Unternehmen aufgesetzt ist, was es eigentlich tun soll, die den Unternehmenszweck möglichst begünstigen. Das ist so ein bisschen die Angst, die wir hier beim ISMS hatten. Wir machen uns jetzt alles schwer, weil wir jetzt überall Sicherheitssachen noch mit reinnehmen. Und das Nette ist, wenn man im Hinterkopf hat, dass man ein Managementsystem baut, dann ist man auch immer verantwortlich dafür, dass man das, was man macht, dann auch auf die Straße bringt, dass man das dann auch in der Firma leben kann. So, das ist der erste große Wurf dort rein. Vielleicht noch für den großen Rahmen. Ich habe kürzlich meinem Kollegen erzählt, dass wir die 27er haben und hat er gesagt, oh, ihr habt ja auch die 9000, ihr habt ja ein Qualitätsmanagementsystem. Das ist sicherlich schwierig gewesen, wenn man auf der einen Seite ein Qualitätsmanagementsystem hat und dann noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem hat. Zwei riesige Dinge. Und ich habe ein bisschen verblüfft geguckt, weil eigentlich lief das ganz gut. Also beide Sachen ließen sich ganz gut kombinieren. Vielleicht mal Ball Richtung Jana geworfen, als QM-Beauftragte und QMS mit aufgebaut hast. Was sagst du, hat das von der QMS geholfen?
Ja, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht über die Frage und würde da auch nicht so unbedingt mitgehen, dass das jetzt herausfordernd war, diese beiden Norm und diese beiden Managementsysteme zu kombinieren. Ich glaube eher, es hat geholfen, dass wir die 9001er schon hatten, weil wir dadurch eben dieses Rahmenwerk, von dem ich auch am Anfang gesprochen habe, schon ganz gut, also ganz gut als Basis da hatten und eigentlich nur in Anführungsstrichen erweitern mussten um Sicherheitsaspekte. Also mal ein Beispiel, das unser Vorfallsmanagement war schon relativ, also war schon vor der 27001 praktisch nur im Qualitätsmanagement-System schon eigentlich ziemlich gut darauf ausgerichtet, da auch mit Sicherheitsvorfällen umgehen zu können. Wir haben es jetzt schon natürlich noch mal ein bisschen erweitert, auch wenn man auf die vielen, vielen unzähligen Controls guckt, die Norm so definiert. Das hatten wir natürlich nicht von Anfang an automatisch alles auch in unserem Vorfallsmanagement schon mit drin. Aber also ich fand eher, es war jetzt weniger Herausforderung, das darauf aufzubauen, auf dem Qualitätsmanagementsystem, sondern hat es eher noch begünstigt.
Genau, vielleicht Richtung Andreas, du bist ja ein bisschen mehr von der Seite reingekommen, du warst ja in der Administration, hast die Administrationsleitung damals gehabt und bist dann so als methodischer Techniker, würde ich sagen, mit reingekommen. Ja. Also der sich darum kümmert, dass in der Administration auch alles gut mit Prozessen läuft. Wie war für dich dieses Gefühl, in ein vorhandenes QMS das Informationssicherheitsmanagementsystem in ein vorhandenes Qualitätsmanagementsystem einzubauen? Hast du das eher gut angefühlt oder war das eher komisch?
Ja, also ich habe vorher noch keine Erfahrung damit gehabt, irgendwie so ein ISMS aufzubauen. Es hat sich aber nicht nach Stolperstein irgendwie angefühlt, das in das QMS mit reinzubringen, sondern im Gegenteil. Gerade wie Jana schon gesagt hat, gerade dieses Ding mit den Kappas hat schon echt geholfen, dass wir dort auch vorhandene Sachen schon aufbauen konnten. Also ich fand, eigentlich hat sich das ganz gut ineinander gefügt. Also es ist ja alles ein Rahmen. Und ich habe aber tatsächlich, während wir das ISMS aufgebaut haben, die Grenzen sozusagen von dem ISMS irgendwie zu spüren bekommen, dass ich gemerkt habe, hier werde ich eingeschränkt, sondern im Gegenteil, eigentlich hat es eher geholfen, die Richtung so ein bisschen mit vorzugeben. Mhm. Also insofern muss ich auch nochmal sagen, das QMS an sich, wir haben ja auch das Feedback von den Auditoren bekommen, dass es eben sehr gut aufgebaut ist, dass es auch schon weit über dem liegt vom Niveau her, was eigentlich die Auditoren erwartet hätten für den ersten Aufschlag. Und da haben wir sehr gut von profitiert.
Das ist auch mein Eindruck. Und man hat ja so schnell so ein eigenes Vokabular, wenn man sich sowas gebaut hat. Das war eben das Ding mit den Kappas, hat uns geholfen. Ist vielleicht nicht jedem sofort klar, was das Ding mit den Kappas so genau ist. Ja. Möchte jemand Kappas einführen?
Corrective Action, Preventive Actions.
Genau. Also unser Vorfallsmanagement, wenn irgendein Vorfall passiert, dann muss man erstmal den Vorfall korrigieren. Also wenn irgendwie ein Einbruch war, Türen sind offen und so, dann macht man die Türen vielleicht zu und ruft die Polizei. Und dann vielleicht auch noch die Versicherung. Und dann als präventive Aktion kümmert man sich darum, dass zum Beispiel eine Alarmanlage angebracht wird und man Gitter vor die Fenster bekommt. Das war übrigens unser erster Kappa, also unser erster Vorfall, den wir hatten. Und seitdem ist der Begriff Kappa in der Firma so ein echte Vokabel geworden. Mach mal ein Kappa. Und das bringt die Firma voran. Also dieses, was man so als KVB, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, kennt, wird bei uns sehr durch unser Vorfallsmanagement getrieben.
Ich würde vielleicht noch mal kurz es brennt mir noch mal so ein bisschen unter den Nägeln, ich würde vielleicht noch mal kurz zu der Frage davor zurück, weil es klang gerade so ein bisschen wie, ach, naja, wir hatten das QMS, die 9001 schon und es war eigentlich kinderleicht, jetzt da einfach noch so noch eine zweite Norm draufzusetzen und da die Normkonformität herzustellen und die Zertifizierung war gar kein Problem und war klar auditiert und wir haben ja schon alles da. Also es ging ja nur um die Frage, ob das eine Herausforderung war, die Kombination der beiden Managementsysteme. Okay, fanden wir alle Beteiligten nicht, hat eher geholfen, aber natürlich war es grundsätzlich schon nochmal so ein Hammerprojekt, so ein internes, was wir also da waren schon Herausforderungen mit verbunden, was einmal das Eintakten der Tätigkeiten, um eben dieses System weiterzuentwickeln und Richtlinien aufzusetzen und Co. und auch Leute zu schulen. Also wir machen das in einem etwas eher kleineren Team, wühlen uns durch die Norm, wühlen uns durch die, darf man auch nicht vergessen, was sind das, 100, über 100 Controls oder so, die die 27.001 vorgibt. Also das steckt natürlich schon einiges an Arbeit drin und an Man- und Womanpower. Und wie gesagt, das dann auch nochmal in die fast 100-köpfige Firma reinzubringen, ist jetzt auch nicht mal ebenso gemacht. Da hilft natürlich auch unser Schulungssystem, was wir mit der 9001 schon haben, auf jeden Fall, keine Frage. Aber es sind trotzdem nochmal neue Themen, gänzlich neue Forderungen, als die 9001 angibt oder vorgibt. Und wir alle machen das auch nicht unbedingt Vollzeit. Das heißt, man kennt es, man hat auch immer mal Phasen im Jahr, die dann sehr stressig sind, wo andere Dinge im Vertrieb, im Projektmanagement oder auch bei der Geschäftsführung irgendwie Priorität haben. Und wir hatten trotzdem dann schon diesen Audit-Termin im Herbst vor Augen und dachten, okay, da sind noch einige Richtlinien, die wir uns irgendwie noch gar nicht so richtig angeschaut haben, ob wir das schon machen oder nicht. Und es wurde dann doch spannend, ich sag mal spannend, zum Ende hin. Wir haben es zwar auch geschafft, weil wir den Fokus dann auch, also dafür haben wir auch andere Sachen ein bisschen vernachlässigt, muss man ehrlich sagen. Aber das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, weil das vor 5 Minuten noch so klang wie, ach na ja, war ja eigentlich schon fast alles da und war ja eigentlich mit einem Schnips schon gemacht.
Ich habe mal eben parallel geschaut. Wir haben 110, so, also ein bisschen mehr, also so 110 Personentage intern dafür gebraucht. Als ich das mal jemandem erzählt hatte, hat er mich angeguckt, seid ihr verrückt? Da holt man doch jemand extern rein, der macht das dann. Ich weiß, also wir haben am Anfang externe Beratung mit reingenommen, um zu schauen, dass wir so aufs richtige Gleis kommen und nicht ganz falsch fahren. Also so die ersten Schritte machen, geprüft, ob das ungefähr passt. Würdet ihr beide sagen, wir hätten mehr externe Unterstützung brauchen können?
Das weiß ich nicht. Nur aus meiner Sicht, also die 9001, also ich persönlich musste mich ja auch in die 27.001 nochmal wirklich reinarbeiten. Also ich hatte davor nicht unbedingt so viele Berührungspunkte mit, geht ja dann auch in Richtung Administration, sichere Softwareentwicklung und Co. Da war es dann schon notwendig und hilfreich, dass das Team, was daran gearbeitet hat, Vertreter aus allen möglichen Bereichen dabei hatte. Also ich glaube, die Geschäftsführung hat irgendeinen Blick für fast alles in der Firma. Dann hatten wir aber schon noch mal jemanden aus der Administration.
Keine Ahnung von nichts. Blick für alles, aber keine Ahnung.
Also hat trotzdem natürlich geholfen. Aber das war gut, dass wir jetzt nicht 3 Leute aus einer, ich sag jetzt mal Abteilung in Anführungsstrichen hatten, sondern dass auch gut gemischt war, dass Leute mit mehr technischem Know-how mit drin waren, Leute aus der Administration mit drin waren. Ob noch mehr externe Hilfe sinnvoll gewesen wäre oder uns effizienter gemacht hätte, kann ich gerade nicht beurteilen. Ich fand das, was wir an externer Hilfe hatten, schon ganz gut und hat eher mich, fand ich, und uns noch bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Also ich glaube, wir waren schon ganz gut dabei. Vielleicht wäre externe Beratung nur noch mehr Kosten gewesen. Weiß nicht, wie siehst du es, Andreas?
Also wir haben ja am Anfang schon mal ein bisschen nach links und rechts geguckt und es gibt ja doch ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wie man so ein ISMS aufsetzen kann. Es gibt ganz viel unterschiedliche Tool-Unterstützung dafür und jeder macht das irgendwie nach seinem eigenen Gusto. Und wir haben halt, wie gesagt, auf dem QMS aufgebaut, das war unser Rahmen. Wir haben jetzt also kein externes Tool genommen, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Manche sind welche, die man sich eben toll bezahlen lassen muss, manche kann man auch Open Source mitverwenden, die dann aber vielleicht auch nicht unbedingt das so weiterbringen, wie man sich das vorstellt oder wo man dann irgendwelche Grenzen dran stößt. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist tatsächlich in die eigene Firma reinzugucken, in die eigene Kultur. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Und ich glaube auch, dass wenn jemand von außen kommt und dort Sachen reinbringt, muss man auch erstmal schauen, ob man dann dort sich nicht zu weit von seiner eigenen Identität und von seinem eigenen Arbeitsstil mit entfernt, bloß weil es vielleicht nach irgendwie einem Berater Schema irgendwie aussieht oder sowas. Also funktioniert bestimmt auch. Die Frage ist doch aber eigentlich, was will man damit erreichen? Eigentlich ist unser Bestreben, also das ISMS haben wir ja nicht aus Selbstzweck gemacht, sondern es soll uns ja helfen, sicherer zu werden. Natürlich auch als Aspekt, dass wir das in den Ausschreibungen benötigen, aber grundsätzlich wollen wir für uns natürlich auch eine Sicherheitsverbesserung haben. Dabei ist uns schon ganz groß zu Hilfe gekommen, dass wir die allermeisten Sachen, die wir jetzt in den ESMS mit aufgenommen haben, schon irgendwie gelebt haben hier. Also die Firma an sich hat schon ein sehr gutes Sicherheitsverständnis gehabt. Was wir jetzt eigentlich bloß noch gemacht haben, ist das Ganze eben formalisiert, mit den ganzen Controls abgeglichen. Und wir hatten natürlich auch noch ein paar Sachen, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Ein paar Formalitäten, die wir mit aufnehmen mussten. Ne? Also gerade was so zum Beispiel die Informationsklassifizierung anging, das war nochmal so ein Brett, was wir durchbohren mussten.
Informationssicherheitsmanagementsystem beschäftigt sich damit, wie sicher Informationen sind. Und die Frage ist eigentlich nicht, wie man sie sicher hält, sondern was sind überhaupt erstmal die Anforderungen an Sicherheit? Weil man kann ja nicht etwas sagen, das ist jetzt sicher, sondern man kann nur sagen, das sind meine Sicherheitsanforderungen und die habe ich erfüllt oder nicht. Also wenn ich irgendwie Informationen für meine Website habe, dann ist das die Anforderung Vertraulichkeit nicht besonders hoch, weil ich möchte ja, dass alle die wissen möchten. Also dass alle sie kennen, das ist ja Werbung. Was ich allerdings nicht möchte, ist, dass dort falsche Informationen reinkommt, also die Anforderung Integrität. Die ist ja schon hoch. Es darf nicht jeder auf meine Webseite ran und die irgendwie so ändern, dass ein falscher Eindruck entsteht. Jetzt sind wir schon bei Entschädigungen, Rufschäden und so. Das möchte man alles nicht. Das heißt, für all seine Assets, Vermögenwerte, Informationen muss man ja schon sagen, was sind meine Sicherheitsanforderungen dazu? Und diese Klassifikation der Informationen an die Sicherheitsanforderungen ist halt die Informationsklassifikation. Die 5.12, oder? Ne? So langsam haben sich die Nummern in den Kopf gebrannt. Also die ISO 27001 hat auch noch eine ISO 27002. Die ISO 27002 hat eine ganze Menge von Controls, die alle einzelnen Nummern haben. Und irgendwann fing man an, nur noch in diesen Nummern zu reden. Die 5.12 bezeichnet halt oder beschreibt halt die Anforderung an eine Richtlinie für Informationssicherheitsklassen. Die 5.13 beschreibt dann, wie man diese Informationssicherheitsklassen an konkrete Dokumente ranhängen kann. Und wir haben, ich gucke mal Richtung Jana, ich glaube 3 oder 4 oder 5 Iterationen gebraucht, bis wir Informationsklassenklassifikationen hatten, mit denen wir leben konnten, oder?
Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass wir irgendwann mal erstmal zwischen uns einen guten Konsens und einen guten Entwurf oder für uns war es schon mehr als ein Entwurf hatten und dann haben wir es irgendwie mal in die gar nicht mal so breit gestreut in der Firma, sondern erstmal am Anfang nur so hier und da bei ein paar Kollegen und direkt kam Feedback, dass wir es nochmal umbauen müssen und also ja, ich glaube, das waren bestimmt so 4 oder 5 Anläufe.
Ja, aber aktuell fühlt sich es ganz okay an. Das Interessante hier ist vielleicht, wir haben im Prinzip eine dreidimensionale Informationsklassifikation, also Schutzanforderungen, wer ist verantwortlich dafür und wie ist der Empfängerkreis, wer darf darauf überhaupt zugreifen. Aber eigentlich sind wir der Meinung, dass man noch 2 weitere Dimensionen braucht, weil die Schutzanforderungen sich in 3 Dimensionen unterteilen lässt. Aber das wäre dann eine 5-dimensionale Informationsklassifikation und da haben wir uns nicht getraut, die in die Firma zu bringen. Wir warten mal, ob wir jetzt das so 2, 3 Jahre ins Land gehen lassen und vielleicht hat die Firma sich so weiterentwickelt, dass die Kollegen selber sagen, das reicht alles nicht, hier muss es genauer sein. Wir gucken mal. Und die 5.13 ist dann, wie bringe ich das auf die Dokumente? Das war auch nochmal interessant, weil es muss ja pragmatisch sein. Also es macht ja keinen Sinn, zum Beispiel auf jeder Wiki-Seite irgendwo einen Text zu schreiben, welche Informationsklassifikation das ist. Das würde ja nicht gepflegt werden, das würde ja nicht funktionieren. Also brauchten wir so einen Ansatz, der es hierarchisch macht. Und ja, auch an E-Mails muss das irgendwie ran, auf Word-Dokumente muss es ran, in das Vorlagensystem muss es rein. Das ist schon sinnvolle Arbeit gewesen, die so einer der Grundlagen sind für die Informationssicherheitsklassifikation.
Aber ich würde dazu ganz gern ergänzend nochmal sagen, mit den 5 Dimensionen, also mein Gefühl ist tatsächlich, es muss leben und es muss von der Belegschaft akzeptiert werden und es muss funktionieren. Und man kann sich halt auch total drin verlieren, wenn man das Ganze ins Overengineering mit reinbringt. Insofern, ich glaube, mit den 3 Dimensionen arbeiten wir erstmal und falls es sich jetzt notwendig herausstellt, dann steuern wir nach. Das ist, by the way, auch das Schönste eigentlich, oder das Schönste ist, das Schöne an dem ISMS ist, man kann sich ständig weiterentwickeln. Man kann gucken, das hast du auch schon gesagt, KVP, was funktioniert nicht. Also das ist auch eine Erkenntnis, die erstmal so ein bisschen reifen muss. Am Anfang war ich da auch ein bisschen zögerlich und habe so gedacht, oh Gott, ich bin jetzt hier irgendwie jetzt schon irgendwie papierhörig und muss jetzt genau alles so machen, wie es da steht. Aber das ist eigentlich bloß ein Rahmen.
Und wenn man auch genau liest, steht dort häufig drin, man sollte sich mal Gedanken machen darüber. Schon, oder?
Genau.
Und ich finde es schon wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ergebnis von diesen Gedanken kann aber auch sein, ja, brauchen wir nicht. Für uns nicht relevant. Das kann man kurz beschreiben und dann ist man durchaus ISO 27001 kompatibel. So, vielleicht ein bisschen was zu unserem Ansatz, wie wir dann das in 2 Jahren reinbekommen haben. Wir haben nämlich einen aus meiner Sicht interessanten Ansatz gefahren, dass wir es gleichzeitig top-down als auch bottom-up gemacht haben. Top-down war den risikobasierten Ansatz, der 27001 schrittweise in unser vorhandenes QMS reinzubringen. Und bottom-up war tatsächlich rigoros alle, ich habe vergessen, wie viele waren es, alle Controls, über 100, irgendwie 140 oder so, 130, weiß nicht mehr. Also viele, durchzugehen und zu schauen, was das bei uns, was das für uns bedeutet. Wir können ja mal erstmal den Blick von oben, top-down. Jana, möchtest du kurz skizzieren, was wir da wie gemacht haben?
Ja, klar. Hier hat auch, glaube ich, gut geholfen, dass wir die 9001er als Grundlage schon hatten, weil die ISO 9001 ja auch ein risikobasiertes Qualitätsmanagementsystem hat und einen risikobasierten Ansatz vorgibt. Das bedeutet, wir haben bei uns auch vor der 27001 und vor dem ganzen Gedöns, gut, sage ich es doch, haben wir uns natürlich auch mit Risiken in der Firma schon beschäftigt. Vielleicht nicht nur mit Sicherheitsrisiken, auch mit einfach grundsätzlich Firmenrisiken. Aber dafür hatten wir, das ergibt sich aus der Leitlinie von diesem Managementsystem, uns angeschaut, welche Themen die Firma bewegt, welche Parteien, externe Parteien für die Firma relevant sind und was von diesen für Risiken ausgehen oder im Umgang mit denen, zum Beispiel jetzt sowas wie Partner oder Lieferanten oder Dienstleister, Subunternehmer, die man beauftragt, was da für Risiken auftreten können. Und das war im Prinzip alles schon dort und wurde einfach von uns noch erweitert um explizit mal Sicherheitsrisiken. Genau, das war ein guter erster Ansatz, um da reinzukommen, um auch diese Norm mal auf die Firma wirklich anzuwenden. Und das war gefühlt der eine Strang, der eine Ansatz. Wir kamen von oben nach unten und ich glaube, Andreas, der hat sich von unten nach oben durchgebohrt und wir haben uns in der Mitte getroffen und kannst ja mal den Bottom-up-Strategie mal erklären, wie wir da rangegangen sind.
Ein ganz wichtiger Bestandteil von der 27001 ist ja eben der Anhang und das sind ja eben die ganzen Controls, die da mit drin sind. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es sind nicht über 100, sondern es sind 93 in der aktuellen Version. Es waren aber mal über 100, es waren mal 114 in der 2013er Version. Wir sind aber nach der 2022er Version zertifiziert und dort wurden bestimmte Controls dann eben zusammengefasst und ergänzt und manche sind weggefallen. Und manche sind eben größer geworden, genau. Aber gefühlt war es sehr viel und es ist fast 100, genau, richtig. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns die Controls quasi angeschaut, haben reingeguckt, was wird denn jetzt gerade gefordert, haben uns angeguckt, was machen wir gerade und das haben wir dann eben entsprechend konsolidiert. Und wenn dann vernünftige Vorschläge noch mit dabei waren, dann haben wir die auch mit ergänzt und haben die mit eingeführt.
Und was vielleicht auch noch interessant war, wir haben bei den Controls, also den Maßnahmen, wir sind nicht einfach von vorne nach hinten gegangen, sondern wir sind ein kleines bisschen gesprungen. Also wir haben zuerst mit den Physicals angefangen, um so reinzukommen. Und da geht es erstmal darum, hat man Mauern um sich herum? Sind diese Mauern auch so, dass man nicht einfach durchlaufen kann? Gibt es Türen? Kann man Türen verschließen? Wer hat denn die Schlüssel? Was passiert, wenn so ein Schlüssel weg ist? Und so weiter und so fort. Das war eigentlich ein ganz guter Ansatz, um überhaupt erstmal so in dieses Denken von den Controls reinzukommen. Dann gab es noch die People Controls, das war auch sowas wie, was steht eigentlich in den Arbeitsverträgen drin, gibt es eine Geheimhaltungsvereinbarung, gilt ja auch über Vertragsende hinaus. Macht man ein Screening der Mitarbeiter, also prüft man, ob die Mitarbeiter auch das wirklich können, was sie vorgeben zu können und ob sie überhaupt auch die sind, von denen sie vorgeben, dass sie sie sind. Das ist auch bei uns jetzt neu reingekommen. Also wenn jetzt jemand bei uns anfängt, spätestens bis am ersten Tag muss er einmal Personalausweis oder Reisepass gezeigt haben. Sowas hatten wir vorher tatsächlich nicht. Wir können ja mal jeder sein Best of Controls. Was fand ich denn am nettesten? Ich fand eigentlich ganz nett dieser Gedanke, dass es für Diebe eigentlich sinnvoll ist, zu wissen, wo welche Firma ist und was sie so macht, damit sie sehr gezielt auch ihre Einbruchsorte planen können. Und wir sind auf 2 Stockwerken und Kunden sind immer nur unten. Also die Kunden kommen immer nach unten und dann werden sie in Begleitung halt in den Konferenzraum gebracht. Das heißt, als Folge einer Kontrolle haben wir oben einfach mal alle Schilder weggenommen, aus dem man schließen kann, dass dort eine IT-Firma mit vielen Notebooks, die man vielleicht einfach mal mitnehmen kann, ihre Geschäftsstelle hat. Habt ihr Lieblingscontrols?
Also wenn ich an Best-ofs für mich denke, auch wenn ich damit nochmal ein anderes Kapitel aufmache, was aber vielleicht auch nicht schlecht ist, ich fand es schon eher spannend, mal auf unser Kerngeschäft zu schauen, auf die Softwareentwicklung zu schauen und aufs Projektmanagement und was man wir entwickeln Software im Auftrag, sind Dienstleister für unsere Kunden und befinden uns also dementsprechend immer erstmal in einer Angebotsphase, wo wir ein Konzept schreiben, Preis kalkulieren das eben anbieten den Kunden. Und da schon in so einem frühen, in so einer frühen Phase schon das Thema Sicherheit von Grund auf mitzudenken und zu betrachten, immer abhängig davon, was der Kunde denn fordert. Also hier greift dann auch wieder unser Qualitätsmanagementsystem. Also was sind die Anforderungen vom Kunden? Wir betrachten Sicherheit schon immer, aber hängt natürlich davon ab, was beim Kunden, wo der Fokus drauf liegt. Aber das fand ich schon auch spannend, schon frühzeitig eine Sicherheitsstrategie in der Softwareentwicklung und in dem Projektmanagement und in allem zu verankern, die sich dann vom Auftrag bis zur Umsetzung, Softwareentwicklung, bis zum Abschluss und Abnahme des Projekts oder der Software durchzieht. Und das auch noch in wir haben wie so Maßnahmenkataloge, die wir eben dann auch kalkulieren mit Kosten, mit Aufwänden, die wir dran setzen, das auch als, ich sag mal, im Angebot, was man dem Kunden stellt, was man formuliert, als sozusagen so Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitspakete mit angibt und mit anbietet. Das fand ich schon spannend. Also es war ein großes Feld, ein großes Ding. Auch da waren wir davor nicht blank gewesen oder so. Wir hatten immer eine Sicherheitsstrategie und Sicherheitskonzept mit bedacht, aber da noch mal ein bisschen detaillierter reinzugehen und so, das fand ich schon spannend, ja.
Also das Menü, was wir jetzt unseren Kunden anbieten können, ist durch die 27.002er-Controls ist deutlich erweitert worden. Sonst waren wir recht generisch unterwegs, das ist die Sicherheitsanalyse, dann haben wir geguckt und dann kamen wir da drauf. Und alleine dadurch, dass man Checklisten hat, hat man einfach viel mehr Dinge, die man schon bei der Angebotserstellung einfach durchgehen kann und gucken, ob es passt. Was man hier vielleicht noch schnell sagen kann, wir haben über die 9000er Einser schon gelernt, dass es sinnvoll ist für so eine Firma wie uns zu unterscheiden zwischen so einer Infrastruktur, in der man arbeitet, also für die 9000er Einser halt bedeutet das, alle Kollegen müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden, müssen Kompetenzen aufbauen, wir müssen gucken, dass sie das alles auch wissen, was sie dann in den Projekten auch einsetzen müssen. Das ist dann so die Infrastruktur, das Drumherum, während die einzelnen Projekte dann individuell sind und halt auch unterschiedliche Qualitätsanforderungen haben. Und wir unterteilen das zwischen halt einen allgemeinen Bereich, den allgemeinen Infrastrukturbereich und einen speziellen Projektbereich, der über so Projekthandbücher oder bei uns Vorhabenhandbücher abgedeckt wird und sich unterteilt. Und das gleiche Konzept passte wunderbar mit der 27er. Also alle Arbeitsrechner müssen unseren Sicherheitsbedürfnissen, unseren Sicherheitsanforderungen unterliegen. Punkt. Die müssen sie bestehen. Also alle Platten müssen verschlüsselt sein und so weiter und so fort. Also egal, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, die kann man sich sofort vorstellen. Aber das heißt ja nicht, dass wir unseren Kunden dazu verdonnern können, alle seine Anwendungen hochsicher zu machen. Das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Das muss der Kunde für sich entscheiden. Das heißt, jedes Projekt hat dann einen eigenen Sicherheitsanforderungskatalog, den wir auch wieder über so ein Vorhabenhandbuch aufschreiben, definieren und dann auch aufpassen, dass die erfüllt werden, die Anforderungen. Andreas, hast du eine Lieblingscontrol?
Das sind eigentlich einige. Tatsächlich, was ich total spannend fand, war zum einen, dass wir angefangen haben, auch über Dienstleister nachzudenken, also quasi auch das Dienstleistermanagement mit größer aufzuspannen und zu überlegen, wie schlimm würde es uns denn treffen, wenn irgendeiner von den Dienstleistern entweder selber einen Sicherheitsvorfall hat oder wenn er wegfällt, wenn irgendwelche regulatorischen Vorgaben sich ändern, wenn jetzt hier auf einmal irgendwas ist, zum Beispiel, dass keine Daten mehr irgendwo hinfließen dürfen außerhalb von Deutschland oder außerhalb der EU oder in bestimmte Teile der Welt, die jetzt gerade irgendwelche Krisenherde sind, weil jetzt irgendwelche Sanktionen dort greifen und so weiter. Und das Ganze eben dann auch mit diesem risikobasierten Ansatz zu betrachten und was für Auswirkungen das auf uns hätte. Und dort dann entsprechend auch zu gucken, also eine Auswahl zu treffen und dann eben zu schauen und zu entscheiden, geht man dieses Risiko jetzt ein? Also ist der Wert dieser Dienstleistung jetzt so hoch, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe das Risiko ein und schätze natürlich auch gerade die aktuelle Lage ein, wie es jetzt gerade so ist, auch wie die Verhältnisse auf der Welt sind. Ansonsten fand ich auch ziemlich cool Threat Analysis, also quasi zu gucken, wie sieht denn jetzt tatsächlich die Bedrohungslage aus so Richtung Hackerangriffen. Also was gibt es für Angriffsvektoren, wie stark ist die Verteilung, wo ist man exponiert und kann dort dann natürlich entsprechend die Ableitungen treffen und gucken, wo man vielleicht noch einen größeren Augenmerk drauflegen muss. Also was muss man nochmal stärker unter die Lupe nehmen. Und gerade in dem Kontext fand ich es auch sehr cool, dass wir unsere Automatisierung nochmal auf ein nächstes Level hochgehoben haben, was jetzt so Schwachstellenmanagement angeht, also sprich Updates einzuspielen, dass wir dort dann eben immer auf dem neuesten Stand der Technik sind und uns nicht entsprechend groß exponieren. Also einfach Sachen, die auch vermeidbar sind. Das fand ich ziemlich cool.
Und Ergebnis ist, das sind ja alles mehr Sachen für unsere Administration, für unsere Infrastruktur, wo wir dann auch Betriebshandbücher haben, die sich auch erweitert haben über die ISO 27001. Ja. Und das sind natürlich auch wieder Vorlagen, die wir unseren Kunden anbieten können, wenn wir bei ihnen den Betrieb unterstützen. Das machen wir nämlich genau mit den gleichen Betriebshandbüchern. So, das waren so 2 Jahre und wir wussten ja, wir wollten uns auditieren lassen. Gab auch so ein paar Projektkundensituationen, wo diese 27er-Audit sehr, sehr hilfreich war. So, als wir dann so langsam zu dem avisierten Termin kamen, haben wir überlegt, können wir es nicht doch noch ein bisschen schieben, wir könnten noch so viel mehr machen und das kann man vielleicht alles mehr in Ruhe angehen lassen. Haben uns dann aber entschieden, nee, wir haben gesagt, wir nehmen diesen Termin und haben es dann auch geschafft, dass wir bis dahin fertig waren. Und dann, ja, wir haben noch so ein paar externe Audits vorher ein paar externe Auditoren mal einen Blick werfen lassen auf das, was wir da so gemacht hatten. Das Ergebnis war eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Ich weiß noch, wie der nette Kollege auf unser Asset Management geguckt hat und gesagt hat, sowas hat er noch nie gesehen, kann das überhaupt funktionieren? Und dann haben wir nochmal genau geguckt, was in der ISO steht und haben es nochmal umgebaut. Dann aber nicht nochmal prüfen lassen, deswegen war ein bisschen nervös, ob wir durchkommen. Dann kam das Audit. Also wir haben bestanden, also um nicht die Spannung zu groß zu lassen, wir haben schon bestanden. Aus eurer Sicht, was lief im Audit? Gut, was lief nicht so gut?
Ich fand es ganz spannend. Es war ja für mich nicht das erste Audit. Wie gesagt, wir haben seit, ich glaube, 2022 oder so die 9001er-Zertifizierung. Aber es war das erste Kombi-Audit, weil im 9001er-Kontext ein Überwachungsaudit fällig war und auch beim gleichen Auditor oder bei der gleichen Zertifizierungsgesellschaft haben wir das natürlich gemacht und haben das gleich mal kombiniert mit der Erstzertifizierung für eben die 27001. Und es waren auch 2 Auditoren, die uns begleitet haben, also eine Auditorin, ein Auditor. Und das Überwachungsaudit für die 9001 war das erste gewesen. Also wurde als erstes an einem Tag, glaube ich, gemacht, in ein oder zwei Tagen. Ein oder zwei Tagen, genau. Und dann lag noch ein Wochenende dazwischen und dann ging es mit der 27.001 weiter, frisch am Montag bis Freitag. Und das Überwachungsaudit für die 9001, also es waren auch, die Auditoren kannten uns noch nicht und kannten auch unser System noch nicht. Der Auditor, den wir bisher hatten, der war nicht mehr verfügbar. Und es hat also immens geholfen, dieses Überwachungsaudit erstmal auf Grundlage unseres Qualitätsmanagementsystems zu fahren, weil wir da schon die Grundlagen generell unseres Managementsystems und unserer Strukturen und unseres auch, naja, unserer Bereiche, unserer generell, was wir tun, wie wir es tun, wer wir sind und alles Mögliche und unsere Richtlinie oder Leitlinie besser gesagt, da schon für beide Dinge einmal abgefrühstückt haben. Deswegen konnten wir uns auch in dem 27.001 Audit mehr auf die wirklich Controls, also die wirklich sicherheitsrelevanten Dinge konzentrieren. Und ja, das fand ich irgendwie ganz angenehm und einfach taktisch clever. Was sagst du?
Also insgesamt war es auch eine sehr entspannte Atmosphäre. Also wir haben ja dann auch relativ früh signalisiert bekommen, dass das, wie wir das aufgebaut haben, sehr gut ist, dass es sogar weit über dem Mindeststandard liegt und also dass die da schon beeindruckt waren. Und das hat schon auch ganz schön so einen Confidence-Booster gegeben. Also so hat das Selbstbewusstsein quasi ein bisschen mit beflügelt. Also ich war am Anfang natürlich auch total nervös, weil es mein erstes Audit war. Aber war gut. Lief gut. Also, aber manchmal, während wir das bearbeitet haben, da hat man sich immer so gedacht, ah Gott, es ist jetzt zu viel, es ist zu wenig. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt gerade schon die Flughöhe erreicht habe, die ich jetzt eigentlich will. Ja, aber wir haben übererfüllt.
Ja, also bevor der falsche Eindruck entsteht, wir haben schon ganz schön viele Verbesserungshinweise bekommen, wo wir nochmal ran müssen. Ist auch klar, dass sich so ein Managementsystem erstmal entwickeln muss, dass es sich mit der Realität immer weiter entwickeln und immer weiter verbessern muss. Und es ist auch klar, dass ein Auditor immer was findet, wie man es noch besser machen kann. Also nur, dass nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir hier alle schon perfekt haben. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben es für den ersten Wurf sehr gut gemacht. Ich fand die Atmosphäre sehr gut. Und ich kann auch gar nichts wirklich sagen, was an dem Audit nicht gut lief. Das hat eigentlich alles gut geklappt. So, Audit, Finale, wir kommen ins Finale von dem Podcast. Was sind die nächsten kommenden Herausforderungen?
Wenn ich mal starte, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns da eh alle drei einig sind, auch weil wir einfach vor nicht ganz so langer Zeit auch dann drüber gesprochen haben, uns nach dem Zertifizierungsaudit zusammengesetzt haben, geschaut haben, so wie, was steht als nächstes an, die schwere große Deadline, die zeitliche war jetzt überwunden, unser Ziel, die ganze Zeit auf den Audit-Termin hingearbeitet und jetzt geht es eben in die Alltagsintegration sozusagen, in die, wie ist der Begriff? Ja, ins Leben bringen. Ich habe nur einen anderen, egal, fällt mir gar nicht ein. Ist auch nicht so wild. Und da sind wir uns, glaube ich, recht einig. Wir haben jetzt als einer der ersten Schritte oder der ersten großen Arbeitspakete uns das Thema Schulungen in der Firma vorgenommen und auch schon einen Schulungsplan erstellt und geguckt, wie wir jetzt all die Richtlinien, all die Dinge, die sich jetzt im Rahmen der 27.001 eben entwickelt haben, wie wir die wirklich im Unternehmen richtig verankern und die Leute eben sensibilisieren. Und ich rechne damit und hoffe eigentlich auch auf sehr viel Feedback von der Firma. Ich hoffe, dass auch gerne auch mal hier und da wir dann auch als bearbeitendes Team sozusagen dann nochmal herausgefordert werden. Ansonsten wäre es ja langweilig. Nein, aber vor allem auch, dass wir einfach nochmal außerhalb dieses Kernteams nochmal die Sicht von den anderen Kollegen bekommen und auch mit denen gemeinsam einfach daran arbeiten, das System so weit weiter zu gestalten, weiter zu entwickeln, anzupassen, dass es für alle angemessen, für alle handhabbar ist und sich irgendwie normal anfühlt.
Kann man vielleicht mal die Idee nochmal reinwerfen, die wir bei Schulungen hatten? Schulungen sind ja häufig so konzipiert, dass man denkt, die weisen Leute erzählen jetzt genau, wie es zu sein hat. Und wir haben schon bei dem 9000er festgestellt, es ist vielleicht sinnvoller, das als so ein Workout, so ein gemeinsames Arbeiten zu sehen. Und auch bei den Schulungen wollen wir es zuerst so machen, dass wir das wirklich so von, also so face to face, so mit jemandem, der da vorne steht, mit dem man auch reden kann, die Dinge vorstellt, dass man auch sehr schnell mal hört, wie die Leute aus dem Alltag, aus ihrem Alltag sagen, oh ja, das ist gut, das hilft uns, oder um Gottes Willen, jetzt wird alles kompliziert, ich kann nicht mehr arbeiten. Wieso kannst du nicht mehr arbeiten? Na, wegen A, B und C. Und dann kann man nochmal über A, B und C mal nachdenken, ob man das mal mit reinbringt. Ich finde, dieser erste Schulungsteil ist so, wie wir ihn jetzt geplant haben und wie wir es auch schon im Finale der Vorbereitung gemacht haben, sehr gut, um Feedback zu bekommen. Andreas, für dich die nächsten kommenden Herausforderungen?
Ja, das Ganze zum Fliegen zu bringen, klar. Nach dem Audit ist vor dem Audit. Also es steht ja dann irgendwann auch wieder so ein Überwachungsaudit mit dran, dann die Rezertifizierung. Von meinem geistigen Auge schwebt ja dann auch irgendwann, vielleicht kann man als nächstes dann auch irgendwann nochmal tatsächlich den BSI-Ansatz noch mit ranbringen, weil auch dort viele sinnvolle Sachen mit dabei sind. Das Feedback haben wir auch von der Auditorin mitbekommen. Auch das BSI hat dort eben viele sinnvolle Sachen mit drin, was jetzt zum Beispiel auch Risikobetrachtung mit angeht und auch das BCM, da haben die eben sehr gute Vorlagen, wo man sich auch mit dran bedienen kann und das alles mit einfließen zu lassen. Also ich glaube, es gibt natürlich immer irgendwelche Ecken und Stellen, die man nochmal ausfeilen kann, wo man Sachen besser machen kann. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Und was wir tatsächlich als Firma auch noch auf der Roadmap haben, ist nächstes Jahr mal an die ISO 13485 ranzugehen, also Entwicklung von Medizinprodukten, weil wir aktiv sind im Gesundheitsmarkt. Und wir haben die Roadmap absichtlich so gesetzt, dass wir erstmal so ein QMS als Basis haben nach der 9000er. Sicherheit braucht man bei Medizinprodukten auch, haben wir dann auch mit der 27er. Und für die 13er fehlt uns dann natürlich alles medizinspezifische, ein Risikomanagementsystem, was wir in den Projekten schon drin haben. Das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen standardkonformer machen. Und hier bei der Softwareentwicklung die, 62304, 62366, die wir vor kurzem in dem Podcast schon mal erzählt hatten, die müssen wir dann auch noch in unser Vorhabenhandbuch mit reinbekommen. So, und wenn wir das durch haben, dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt erstmal mehrere Jahre keine neue ISO mehr, sondern kümmern uns, dass die Systeme, die wir dort haben, alle gut laufen. Letzte Frage an euch beiden. Was hat euch am meisten Spaß gemacht?
Ich glaube, so neben der Arbeit im Team und mit den Kollegen und Kolleginnen, die da schon zu beitragen, dass oder man in diesem Team sich selbst einfach auch gut motivieren kann und da am Ball bleibt, fand ich es grundsätzlich auch spannend, die Fachbereiche in der Firma so zu analysieren. Das war auch schon bei der 9001 beim Aufbau vom Qualitätsmanagementsystem ja notwendig und irgendwie auch schon interessant. Und eben diese Übersetzungsarbeit von der ja manchmal doch sehr generisch formulierten Norm, was man da doch irgendwie an Interpretationen oder wie man eben die einzelnen Richtlinien dort für so interpretieren kann, so übersetzen kann, dass es halt für unsere Zwecke in unserer Firma angemessen ist. Und manchmal kommt es dann auch nur zustande durch verschiedene Ideen und verschiedene Gedankengänge von den verschiedenen Kollegen, dass man dann plötzlich auf Sachen kommt, wie wodurch so eine sich eigentlich erstmal sehr komplex anhörende Richtlinie oder Vorgabe aus der Norm sich dann doch irgendwie sehr fluffig und fluffig nicht, aber leichtgewichtig und ja, irgendwie easy anhört und gut bei uns einbinden lässt. Das fand ich, hat irgendwie schon Spaß gemacht, ja.
Ich stimme zu. ergänzend. Was ich richtig gut fand, war zum einen das Vertrauen in der Geschäftsführung und hat uns da eben auch entsprechend die freie Hand gelassen, dass wir dort eben alleine loslaufen konnten, immer mit dem nötigen Rückenwind auch und auch ab und zu mal natürlich korrigierend mit eingreifen, wenn man vielleicht nicht ganz so genau wusste, in welche Richtung soll das Ganze jetzt gehen. Aber ich glaube, ohne dass die Geschäftsführung dort irgendwie den Rückhalt mitgibt, funktioniert das auch gar nicht. Also ich glaube, ich stelle mir das extrem frustrierend vor, wenn man in einer Firma arbeitet, wo man quasi die Aufgabe rübergeworfen bekommt, hier, mach uns mal bitte so einen Zettel, aber dann keine Substanz dahinter ist. Ich glaube, das ist richtig frustrierend. Und das war bei uns halt überhaupt nicht der Fall, sondern es haben alle an einem Strang gezogen und es haben auch alle die Sinnhaftigkeit dieser Norm mit erkannt und dass es uns eben voranbringt. Und das war sehr erfüllend, muss ich sagen. Fand ich gut.
Ich werfe mal die Frage zurück an die Moderation. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
Naja, die Arbeit im Team hat echt Spaß gemacht, auch als zum Schluss der Termin immer näher ranrückte und wir überlegt haben, wie kriegen wir das noch rein. Wir haben das ja alle nicht hauptberuflich, also nicht Vollzeit gemacht, sondern hatten alle noch andere Dinge zu tun und hatten eigentlich immer Spaß. Und ich glaube, wenn man Freude an der Arbeit hat, geht alles besser. Und das hat sich auch auf den Rest der Firma übertragen. Also man kann sich auch vorstellen, dass eine Firma auf die Barrikaden geht, wenn man den Leuten erzählt, ihr müsst jetzt Dinge sicherer und damit vielleicht auch ein bisschen komplizierter machen. Und ich will nicht sagen, dass alle immer sofort Juhu geschrien haben und ja, toll, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Aber was zurückkam, war konstruktiv, man konnte es einbauen und dann haben auch alle Leute mitgezogen und alle haben sich mit uns gefreut, also mit uns allen, dass wir dann diese ISO geschafft haben. Das war ein schönes Gefühl. Das hat mir viel Freude gemacht. Okay, schönes Schlusswort, oder? Ich danke euch.
Ja, danke dir.
Sehr gern.